ARD.
Was kann die Regierung Scholz jetzt eigentlich noch umsetzen bis zu den Neuwahlen? Wir haben uns das mal angeschaut.
Werbung bei Instagram und Facebook wird hartnäckiger. Wir sortieren, was das Unternehmen Meta da plant.
Und die Weihnachtszeit, das ist so Spendenzeit, das kann stressen. Wir haben für euch Tipps, wie ihr mit den vielen Spendenaufrufen umgehen könnt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Donnerstag, der 14. November. Marlies Schaum und Annika Witzel sagen guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
Es war gestern fast schon ungewöhnlich voll im Bundestag. Es war wuselig, es war laut, es gab viele Zwischenrufe von Politikerinnen und Politikern, weil aber auch gestern wirklich einiges los war in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Regierungserklärung abgegeben und im Anschluss danach gab es eine Diskussion, wie sonst auch nach einer Regierungserklärung, das ist immer so. Aber diesmal war schnell klar, hier sind jetzt einige schon wirklich im 100% Wahlkampfmodus, wenn nicht sogar 1000.
Weil inhaltlich hat Kanzler Scholz eigentlich gar nicht viel Neues gesagt. Also der hat einfach nochmal bestätigt zum Beispiel, dass er die Vertrauensfrage so beantragen wird, dass das Parlament am 16. Dezember darüber abstimmen kann und dass dann der Bundespräsident, wenn alles gut läuft, den Bundestag auflösen kann. Und dann würde es am 23. Februar eben Neuwahlen geben.
Gestern in unserer Folge haben wir euch schon erzählt, was da alles noch organisatorisch gemacht werden muss, auch in den Kommunen vor allem. Aber die Regierung, also beziehungsweise das, was von ihr übrig ist, muss man ja sagen, nämlich eine Minderheitsregierung aus SPD und Grüne, die hat auch noch einiges vor bis zur Neuwahl, hat aber keine Mehrheit mehr im Bundestag, um das umzusetzen. Das heißt, die sind jetzt auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Und es gibt so vier Themen, die auch für uns besonders wichtig sind. Das sind das Deutschlandticket, die Erhöhung des Kindergelds, der Haushalt und der Ausgleich der kalten Progression ist auch noch ein Thema. Da geht es darum, dass unsere Gehälter und Löhne wieder mehr wert werden, einfach gesagt.
Und diese dicken Themen, die übrig gebliebene Ampelregierung noch so vor der Brust hat, die spielten da gestern so mit rein, ne? Rund um die Regierungserklärung. Darüber wurde wahnsinnig viel diskutiert und deswegen haben wir uns vor allem ein paar Themen für euch jetzt nochmal genauer angeschaut. Zum Beispiel das Deutschlandticket. Da will die Union das ganze Geld, was in dieses Ticket gerade fließt, lieber in den Ausbau der Schiene stecken. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat gestern gesagt, er will das Deutschlandticket gerne ganz abschaffen. Es sei denn, der Bund, also die Regierung, zahlt die kompletten Kosten dafür. Aktuell ist das ja so, dass die sich das 50-50 sich aufteilen, also Bund und Länder. Das wird wohl so schwierig werden, ne? Sich da jetzt nochmal eben schnell zu einigen.
Beim Kindergeld, da sieht es schon eher nach einer Einigung aus. Das soll auf jeden Fall um 5 € im Monat steigen und da gehen auch alle mit.
Und Annika hat schon angesprochen, die kalte Progression, das klingt total sperrig, ist aber wichtig für uns. Heißt ja, mal angenommen, ihr bekommt eine Gehaltserhöhung, da freut ihr euch, ist gut, aber das heißt für euch dann auch, ihr zahlt eine höhere Einkommenssteuer, ihr zahlt mehr Steuern. Und wenn es dann aber dazu auch noch eine Inflation gibt, die auch ansteigt, ne, alles wird teurer, dann sorgt das dafür, dass das Geld weniger wert ist. Und selbst wenn ihr dann jetzt mehr verdient, bleibt am Ende weniger übrig, ne, wegen der Inflation und der höheren Steuern. Und das will die Bundesregierung ändern. Und das ist natürlich wichtig und schön für uns, aber da ist noch nicht ganz klar, ob das was werden wird. Die Union ist jetzt vor der Neuwahl dagegen. Die FDP generell zeigt sich da aber offener und da müssen wir jetzt erstmal abwarten.
Bleibt noch das Thema Haushalt. Das ist spannend, denn wahrscheinlich wird es einfach für das kommende Jahr gar keinen Haushalt geben. Denn genau wegen dieser ganzen Geldfragen ist die Ampel ja überhaupt zerbrochen und hat sich so komplett zerstritten. Kein Haushalt klingt jetzt erstmal schlimmer, als es ist, denn natürlich fließen weiter Gehälter und Renten und so, weil es eben einen vorläufigen Haushalt gibt. Aber neue Vorhaben, die sind halt sehr, sehr schwierig zu planen und das betrifft vor allem Hilfen für die Wirtschaft. So, ihr merkt schon, bei manchen Sachen könnte das noch klappen mit einer Einigung, bei manchen ist es schwierig.
Als wir heute Morgen so nachgedacht haben, bei was könnten die sich denn vielleicht überhaupt noch einigen, haben wir gedacht, vielleicht nur dieses eine Vorhaben. Also da gibt es so ein einziges, bei dem man denkt, da könnte die Resteampel und die Union sich zum Beispiel sehr wahrscheinlich noch zusammensetzen und das umsetzen. Das ist so eine Änderung im Grundgesetz, die vorhaben. Eine Änderung, um das Bundesverfassungsgericht zu stärken, also um es besser vor politischer Einflussnahme schützen zu können. Es soll bald nicht mehr möglich sein, dass zum Beispiel Richter am Bundesverfassungsgericht mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag abgewählt werden können. Dagegen soll halt bald im Grundgesetz stehen, wie viele Richter überhaupt an diesem Gericht arbeiten dürfen und wie lange oder wie alt sie sein dürfen. Und dass das kommt, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das noch vor den Neuwahlen passiert.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA haben die Republikaner offenbar ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt. Das melden mehrere Medien. Weil die Republikaner bei den Wahlen letzte Woche auch im Senat eine Mehrheit erreicht haben, sind jetzt beide Kammern des US-Parlaments mehrheitlich in republikanischer Hand. Das ist eine gute Nachricht für den zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump, der ja auch Republikaner ist. Er kann dadurch leichter regieren und zum Beispiel Gesetze beschließen lassen, wenn er ab Januar ins Amt kommt.
In Teilen von Spanien gibt es gerade wieder heftige Unwetter und das nur 2 Wochen nach der Flutkatastrophe in Valencia. Ende Oktober sind da ja fast 80 Gemeinden wirklich schwer zerstört worden. Mindestens 215 Menschen sind da gestorben. Jetzt aktuell um kurz nach 5 Uhr morgens ist Malaga am heftigsten betroffen. Also da stehen Straßen unter Wasser. Es sind aber noch keine Toten oder Verletzte gemeldet worden. Es gibt eine Warnung des spanischen Wetterdienstes, unter anderem auch für Valencia. Die gilt Stand jetzt bis heute Mittag um 12 Uhr und die Kollegen von tagesschau.de, die halten euch dann natürlich auf dem Laufenden.
Die britische Regierung will Menschen helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Gesundheitsdienst des Landes hat eine Pille genehmigt, die das Verlangen nach Nikotin verringern kann. Raucher und Raucherinnen können sich die verschreiben lassen und die Kosten übernimmt der Staat. Großbritannien will bis 2030 komplett rauchfrei werden.
Die Tagesschau ist die älteste Sendung im deutschen Fernsehen, aber die Nummer 2, die feiert heute Geburtstag. Das Wort zum
Sonntag.
Jawohl, läuft ja jeden Samstagabend mit religiösen Botschaften, hat aktuell durchschnittlich 1,2 Millionen Zuschauer, sagt die ARD. Und heute Abend wird gefeiert, 70. Geburtstag. Es gibt einen Festakt in München, an dem sogar der Bundespräsident teilnimmt.
Amen. Manchmal macht mir mein Insta-Algorithmus so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ich denke gefühlt nur drüber nach, Mensch, ich würde echt mal gerne wieder in Skiurlaub fahren und dann, zack, mache ich 10 Minuten später Insta auf und kriege direkt Werbung für irgendwelche stylischen, viel zu teuren Skiklamotten angezeigt, die ich nie kaufen
natürlich
werde.
Natürlich, wollte ich gerade sagen, die du natürlich nicht kaufst. Ne?
Niemals.
Aber diese personalisierte Werbung, die ist eine feine Sache, zumindest für die Unternehmen. Also da hat der Algorithmus genau schön ausgewertet, worauf du so stehst, ne? Deine ganzen Nutzerdaten ziemlich gut ausgewertet. Und wenn einen das jetzt so richtig nervt, liebe Annika, weißt du ja auch schon, ne, dass du seit vergangenem Jahr eigentlich ein Abo abschließen kannst,
eigentlich,
wenn du willst. Ja,
kennst klar,
ja, ne?
Also
Instagram, Facebook kannst du komplett ohne Werbung nutzen. Da kostet das Browser-Abo, habe ich extra für dich nochmal nachgeguckt.
Danke.
Eigentlich bisher 10 Euro und die App-Variante 13 Euro.
Ja, also war nie eine Option für mich. Wirklich. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, das zu nutzen.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dann habe ich gestern aber auch gelesen, dass bei diesem Bezahl-Abo Meta nur sagt, also wer zahlt, bekommt keine Werbung angezeigt und dessen Daten werden auch nicht benutzt, um Werbung zu zeigen. Aber dass sie deine Daten weiterhin sammeln, ja?
Also, ja,
dass sie, das ist natürlich klar, aber sie sagen es einfach nur nicht.
Ja, das ist eine Frage der Formulierung, ne? Was man sagt und was man weglässt, interessant. Meta hat sein Modell jetzt aber auch nochmal angepasst. Demnächst gibt es dann 3 Optionen, unter denen wir wählen können als Nutzerinnen und Nutzer. Die ersten 2 Optionen, das sind die, die es jetzt auch schon gibt. Also erstens, Meta wertet personenbezogene Daten aus und es gibt eben diese personalisierte Werbung. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten von uns haben und ist auch die Standardeinstellung. Das ist auch das, was Meta eigentlich möchte, dass wir benutzen. Oder eben Option 2, wir zahlen Kohle, dieses Abo pro Monat knapp 6 Euro für die Nutzung im Browser, 8 Euro für die Apps und dafür gibt es dann keine Werbung mehr. Und es sind andere Zahlen als die du genannt hast und da ist auch schon die Änderung, es soll nämlich günstiger sein als bisher.
Aber es gibt eine dritte Option und die ist ganz neu. In dieser dritten Option ist das so, Meta darf nur noch ganz wenige personenbezogene Daten für Werbung nutzen, also sowas wie Standort, Geschlecht, Geburtsdatum. Das heißt, die Werbeclips sind dann vermutlich nicht mehr so genau auf uns alle zugeschnitten und, das ist auch neu, einige von diesen Werbeclips, die können wir dann nicht mehr einfach wegklicken.
Das ist wie bei YouTube, ne? Mhm. Also dann muss man so ein Werbevideo zu Ende gucken, bevor ich da normal weitermachen kann. Und ich weiß jetzt schon, wirklich, es wird mich so hart nerven. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde da augenrollend sitzen und letztendlich werde ich dann doch wieder sagen, ja, nehmt halt alle meine Daten.
Und
ist
die Skiklamotten kaufe ich auch noch.
Ja. Bitte, unbedingt. Ja, also Meta macht diese Änderungen jetzt übrigens auch nicht, weil sie auf einmal große Verfechter des Datenschutzes sind, sondern weil die EU-Kommission diese Änderung verlangt hat.
Es ist so mal wieder diese Zeit im Jahr gerade, in der ich dauernd auf der Straße angesprochen werde und das völlig zu Recht, denn natürlich kann ich spenden. Also mir und Annika und euch geht's wahrscheinlich sehr, sehr viel besser als wirklich sehr vielen Menschen auf dieser Welt. Aber gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, die da jetzt ranrollt, da wird das mit den Spendenaufrufen wieder so viel, dass zumindest mich das oft sehr unter Druck setzt. Also es gibt so viele Organisationen, die man unterstützen kann, die so viele gute Dinge tun. Und wenn wir das unterstützen wollen, dann frage ich mich, wie können wir da eigentlich sicher gehen, dass es eine Spendenaktion ist, der man wirklich vertrauen kann und dass das Geld, das wir dann geben, auch wirklich was verändern kann. Das hat mich beschäftigt und deswegen haben wir uns das heute für euch auch nochmal angeschaut.
Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass eine Hilfsorganisation möglichst viel anfangen kann mit eurer Spende, dann kann es Sinn machen, nicht für einen bestimmten Zweck zu spenden. Also zum Beispiel nicht nur für den Bau eines Krankenhauses in Nepal oder so, denn dann darf die Organisation das Geld wirklich nur für dieses Krankenhaus benutzen und nicht mal für den Bau der Straße durch die Berge, die vielleicht nötig ist, damit dieses Krankenhaus überhaupt gebaut werden kann und dann auch erreicht werden kann. Und wenn nach dem Bau noch Spendengelder übrig sind, dann kann man damit vor Ort erstmal nichts mehr anfangen. Diese übrig gebliebenen Gelder dürfen die Organisationen dann zwar benutzen, um noch Werbung oder Verwaltung davon zu bezahlen, aber es kann halt nicht mehr diesem einen Zweck zugefügt werden. Und selbst eine Spende mit dem Verwendungszweck Nepal, was ja schon größer gefasst ist, das schränkt die Hilfsorganisation stark ein. Also wenn ihr spenden wollt, dann wirklich am besten ohne konkretes Spendenziel, sondern einfach nur eine bestimmte Organisation unterstützen.
Es heißt ja auch immer, dass jede Spende hilft, egal wie klein sie ist. Und das ist generell auch überhaupt nicht falsch. Aber von jedem Euro, den wir spenden, geht natürlich auch ein bisschen was ab. Also für die Verwaltung der Hilfsorganisationen, für die Bezahlung von den Mitarbeitern oder für Werbemaßnahmen, ist total logisch. Mhm. Aber wie viel von so einem Spendeneuro abgeht, das kann unterschiedlich sein. Und das können wir bei den seriösen Organisationen sehen. Die arbeiten da transparent, die splitten das auf. Und das kann man sich auf den Webseiten zum Beispiel auch ansehen. Und generell gilt dann, egal wie viel man spenden möchte, wenn es weniger als 150 Euro ist, dann sollte man diesen Betrag am besten nicht aufsplitten und nicht auf mehrere Hilfsorganisationen verteilen. Also bei Spenden bis zu 150 Euro bleibt wirklich am meisten nach Abzug aller Verwaltungskosten übrig, wenn man das nur einer Organisation gibt.
Ja, und dann ist die Frage, welche Organisation, ja, ne?
Das ist eigentlich so,
ja, voll, das ist die schwierigste Entscheidung, denn es gibt in Deutschland fast 600.000 Vereine und gut 20.000 Stiftungen, deren Arbeit man unterstützen kann. Und wenn ihr nicht wisst, ob die Hilfsorganisation wirklich vertrauenswürdig ist, dann achtet auf Siegel. Die gibt's nämlich auch in diesem Bereich. Und am wichtigsten ist da das Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, DZI. Das ist eine Stiftung, die seit mehr als 30 Jahren überprüft, wie Hilfsorganisationen arbeiten. Und das DZI hat auf seiner Website auch wieder eine Liste mit Spendensiegeln, denen ihr vertrauen könnt. Und da könnt ihr auch mal abgleichen. Und die haben auch noch einen ganz wichtigen Tipp. Bitte auf gar keinen Fall einfach an der Haustür spenden oder da Bargeld geben oder sich zu Unterschriften drängen lassen. Das ist nicht seriös. Ich muss sagen, ich habe mich da schon mal bequatschen lassen. Mhm. Wirklich.
Geht schnell, ne?
Ja, ist mir schon mal passiert, weil dann haben sie auch an mein schlechtes Gewissen appelliert. Exakt. Und dann ging das wirklich richtig schnell, dass ich da meinen Otto drunter gesetzt habe. Also macht's besser als ich. Lasst euch Infomaterial geben, entscheidet dann in Ruhe, ob und wie viel ihr spenden wollt.
Ich habe mir noch die Statistiken angeschaut, was hat mich echt interessiert. Also laut Statistik, Annika, spenden wir Deutschen vor allem, um Kindern und Tieren in Not zu helfen. Mhm. Und wir, also Frauen, spenden häufiger, aber sie spenden kleinere Beträge als Männer. Und Menschen, die viel Geld haben, die geben weniger als Menschen, die nicht so viel haben. Zumindest so gemessen an dem, was sie verdienen.
Wieso überrascht mich das jetzt nicht?
Also, aber du hast da gerade schon was Wichtiges angesprochen mit dem, warum man das macht.
Mhm.
Man spendet ja, weil man sich gut fühlt. Ne?
Klar, genau. Dann, wir kriegen nämlich einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Und das kann man sogar im Gehirn nachweisen. Es wird nämlich ein Glückshormon ausgeschüttet. Und deshalb wird nämlich auch genau jetzt in dieser dunklen, in dieser magischen, in dieser sehnsüchtigen Zeit geworben, dass wir bitte spenden sollen. Denn wir sind jetzt empfänglicher. 20% aller Spenden gehen in Deutschland in der Vorweihnachtszeit raus.
Und das kann stressen. Also ich habe schon gesagt, dass ich zu denen ja gehöre, die wirklich immer angesprochen werden in der Fußgängerzone. Und oft lassen die ja nicht locker. Also selbst wenn man freundlich, nee danke, ich möchte mich jetzt nicht unterhalten, sagt oder so, die bleiben hartnäckig. Und ich bin dann persönlich wirklich hin und her gerissen, ärgere mich irgendwie, wenn die so hartnäckig sind, aber habe dennoch eben so ein leicht schlechtes Gewissen, wie du auch gesagt hast, wenn ich mich jetzt einfach abwenden würde. Die Frage ist, wie geht ihr eigentlich damit um? Also wenn so offensiv um Spenden geworben wird, was macht das mit euch? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Und spendet ihr generell? Ab und an oder sogar regelmäßig? Und für was spendet ihr? Oder sagt ihr vielleicht bewusst, nee, mache ich nicht, weil es verschiedene Sachen gibt, die ich eben nicht beeinflussen kann. Erzählt gerne mal. Wir freuen uns. WhatsApp, Mail, alles möglich. Die Kontaktdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung.
So, das war's. Für heute zumindest von euren Lieblings 15 Minuten. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht an diesem schönen Donnerstag noch mehr Futter für euer Gehirn parat hätten.
Wir lieben nämlich den Podcast Die Entscheidung. Da geht es um politische Entscheidungen, die bis heute Folgen für uns haben und den möchten wir euch wärmstens empfehlen. Es geht da zum Beispiel um eine Änderung im Asylrecht Anfang der 90er Jahre. Die Entscheidung findet ihr in der ARD Audiothek und sonst auch überall, wo ihr eure Podcasts hört.
In diesem Sinne, habt einen schönen geistigen Donnerstag.
Amen.
Adios.
Tschüss. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.